Wenn es so weitergeht, dann bist du verloren.
Ja.
Und da ich habe viel danach oder öfters wurde ich so als Drogenberater in der Waldorfschule zum Beispiel, durfte ich da manches Mal auftreten oder hat man mich gebeten. Und ich habe dann öfters gesagt, bei mir, ich war keine typische Süchtige, weil ich habe nicht aus dieser Not heraus, ich bin nicht aus einer Not heraus süchtig geworden, sondern ich bin süchtig geworden, also ich habe dieses Leben gelebt, weil ich es cool fand. Wirklich, das war wirklich der Grund.
Ja, auch, aber schon, also auch aus einer inneren Not.
Ja, das ist natürlich, wenn ich mit heutigen Augen das betrachte, ist es natürlich eine Not.
Die Blanke.
Ja, total. Aber die Not war so, oh, ich will gesehen werden und da wurde ich gesehen.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen,
Cesar Trautmann. Und wir haben heute Dagmar von Renner bei uns. Liebe Dagmar, schön, dass du da bist. Danke dir. Du bist, was bei dir steht, Artist-Managerin, Seminartrainerin, Change-Managerin. Und das ist nur der kleine und wirklich
ganz schön weit ausgeholt. Ne?
Ja, aber eigentlich sagt es viel weniger als das, was es wirklich ist.
Okay, meinst du?
Ja, finde ich. Also du bist echt so eine totale Granate. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute kommst.
Ich freue mich sehr.
Und mit uns hier sitzt.
Danke. Also, sehr gerne.
Wir haben telefoniert natürlich, das machen wir ja immer vorher. Und ich glaube, einer der ersten Sätze war, weißt du was, ich könnte nicht glücklicher sein.
Habe ich das gesagt?
Hast du gesagt.
Und man sieht es dir auf jeden Fall an.
Oh, danke.
Genau, und du bist.
Okay. Das ist schon mal ein guter Einstieg.
Ja, genau, wir machen es schon mal warm und cozy.
Okay, das stimmt eigentlich auch wirklich. Ich muss es wirklich gestehen. Obwohl ich sagen muss, das habe ich eigentlich früher auch immer gedacht. Und dann kam es dann doch ein bisschen anders und ich musste doch ganz schön auch in die Tiefen gucken. Mhm. Und da hatte ich, soll ich damit eigentlich gleich anfangen?
Und du.
Ja. Okay, da hatte ich, da, ich nenne es so ein Super-GAU. Ich war wirklich der Meinung, dass ich ganz glücklich bin und zufrieden und dass alles gut ist.
Was es ja auch an irgendwelchen Stellen war.
Was es auch vermutlich auch wirklich an den meisten Stellen war. Aber dann, es war so ungefähr die Zeit, als meine Söhne beide sozusagen aus dem Nest geflogen waren. Mhm. Was definitiv nicht der Grund war für mich, weil ich gehöre nicht zu den Müttern, die, obwohl ich wirklich mich als Übermutter bezeichnet habe, weil ich mit unfassbarer Hingabe und Liebe Mutter war und bin. Mhm. Aber ich habe es total genossen, dass meine Vögelchen aus dem Haus geflogen sind. Das war eigentlich nur, also Cecil war in Los Angeles und hat da sein soziales Jahr in der Waldorfschule gemacht und ist unversehentlich da geblieben, weil er schon seine Schauspielkarriere begonnen hatte in Deutschland. Und seine Freundin, die er in den letzten Zügen seines Jahres in der Waldorfschule kennengelernt hat, also ein wirkliches Hollywood-Girl war und vermutlich auch noch ist. Und sie ihm sagte, if you want to be an actor, you have to stay in L.A. Was natürlich so falsch und dämlich war, wie es nicht hätte anders sein können. Aber ich glaube ja fest an die höhere Bestimmung und habe dann gedacht, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Und er teilte uns also mit, dass er nicht nach einem Jahr zurückkommt und hier seine Schauspielschule etc. beginnt, sondern es mit Learning by Doing und Schauspielschule in L.A. macht. Aber ich soll ja nicht, ich will ja jetzt nicht über meine Kinder sprechen, sondern über mich. Nur das war der eine Teil. So war er plötzlich weg und kam nur Weihnachten immer nach Hause. Aber wir hatten ja schon das Zeitalter von Skype, was wahnsinnig toll ist, weil damit ist man oder war man, waren wir, war ich ihm genauso nahe letztlich. Aber und dann ging aber Anthony aus dem Haus und ging nach Wien zum Studieren und da erinnere ich, dass ich so die ersten 24 Stunden oder 48 Stunden wirklich auch ein bisschen gelitten habe, Heimweh und so. Aber dann...
Was ich ja total normal finde.
Ja, total. Und mir fällt gerade ein, Anthony, Cecil hat gar keine Pubertät gehabt damals. Er war so extrem sonnig und unkompliziert und alles lief wahnsinnig glatt. Und Anthony hatte so das Gegenprogramm und hat seine Pubertät über viele Jahre wirklich ausschließlich mit mir ausgemacht. Und ich habe wirklich echt eine schwere Zeit gehabt. Und Cecil hat damals gesagt zu mir, ach Mami, weißt du, wenn er erst weg ist, dann wird alles besser, ich schwör's. Und deswegen war es so ein lachendes und ein weinendes Auge, als er dann nach Wien ging. Also einerseits natürlich dieses, oh mein Gott, das Kind geht jetzt aus dem Haus. Und andererseits war ich wirklich froh und ich war erst recht froh, weil er mir nach, ich glaube, 4 Wochen oder so einen Brief schrieb und sich für seine Kindheit bedankte und das Blatt sich da wirklich gewendet hatte. Und ich wirklich gedacht habe, boah, doch, hat sich gelohnt. Und das war so der Anfang, glaube ich, bevor mein, wie ich es immer nenne, mein GAU begann. Mhm. Die Kinder gingen aus dem Haus und das wirkte sich auf die Beziehung aus. Mhm. Also ich habe ja
auch ganz viel.
Ja. Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt bereits, war ich glaube ich schon, es war so 2011, da waren wir schon 15 Jahre, da war ich schon, warte mal, 87 habe ich angefangen, mit Ivo zusammenzuarbeiten und Ivo zu managen, mein Mann. Und
Der ist Fotograf
und ich kam auch aus der Werbung und war Kundenberater in der Werbeagentur vorher. Das matchte sozusagen auch. Und es war auch sehr, sehr erfolgreich, weil ich habe erst angefangen, mit ihm zu arbeiten, nachdem wir geheiratet haben. Das wäre für mich auch Voraussetzung sowieso gewesen. Nicht das Heiraten, sondern wir waren und sind wirklich gleichberechtigte Partner und er war schon sehr erfolgreich, aber wir haben dann gemeinsam angefangen, die internationale Bühne zu betreten in der Werbung. Mhm. Und waren da auch sehr erfolgreich. Aber als die Kinder aus dem Haus waren, wurde für ihn gefühlt, war ich nicht mehr seine Managerin, habe ich ihn nicht mehr gemanagt, sondern da kamen dann solche Sachen wie, ich fühle mich von dir bevormundet, ich fühle mich so. Also es war
gegängelt?
Gegängelt war nicht das Wort. Bestimmt. Und ich habe natürlich alles gemacht, was eben nicht das Fotografieren oder Filmen oder das, was den kreativen Part anbetraf, obgleich ich auch da absolut wesentlich auch mitgewirkt habe. Aber es hatte natürlich letztlich nichts mit dem Job zu tun, sondern es hatte was mit der Beziehung zu tun. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer gesagt, ich bin total glücklich und alles. Aber was ich gemerkt habe, was mir dann im Nachhinein klar wurde, war, dass ich ihn gemanagt habe und ihm sozusagen die Bühne gegeben habe. Und hinter ihm stand, die Rolle habe ich auch sehr genossen, also ich musste definitiv nie vorne stehen, aber ich habe auch eingesteckt, weil er ist Löwe und ich bin Schütze und er war und ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen immer auch eben so eine Künstlerdiva. Und ich habe immer gesagt, wenn mich irgendwas so genervt hat, dann habe ich so gesagt, ach, da stehe ich doch drüber und sorge dafür, dass Harmonie und Frieden im Haus ist. Mhm. Und das crashte, das brach dann eben so langsam auf. Und hinzu kam, dass der Job schwieriger wurde, dass nach 9/11 das internationale Geschäft auch schwierig, dass im Grunde alles ein bisschen anfing, in der Werbung schwieriger zu werden und wir nicht mehr gefragt wurden, ob wir uns vorstellen könnten, diesen Job zu machen, sondern dass der Wettbewerb einfach wahnsinnig zugenommen hat und das Foto auch nicht mehr immer unwichtiger wurde. Und durch die Digitalisierung hat es dann nochmal so einen richtigen Schwung gegeben, weil das Foto eigentlich nicht mehr so sehr viel wert war und es auch viel mehr auf, man sich in der Werbung auch viel mehr auf den Film konzentrierte. Mhm. Also es fing an, ein bisschen schwierig zu werden im Job. Und da ich ein Grundthema von meiner Kindheit mitgebracht habe, das war mir auch schon ein bisschen bewusst, war eine Existenzangst, die immer in mir geschlummert hat. Ich habe das nachher bei einem Transformationsseminar auch herausgefunden, wann ich das entschieden habe, dass es so ist, dass die Welt unsicher ist. Die ist einfach immer da gewesen, auch in Zeiten, in denen wir wirklich sehr, sehr gut verdient haben, habe ich immer gedacht, ja, und wenn es dann mal vorbei ist oder so. Also ich hatte immer so eine Grundangst. Das war das eine, was mich bestimmt hat. Und das andere war, für mich kommt keine Trennung in Frage. Familie steht über allem und dafür stecke ich auch ein. Also so dieser Wert stand für mich so fest, dass ich eben auch Dinge geschluckt habe, die ich nicht hätte schlucken dürfen. Das Ganze manifestierte sich dann in einer Diagnose, die durchaus bedrohlich war, die nicht lebensbedrohlich, aber es war immerhin eine Blutkrebsdiagnose, was zwar auch auf meinem sehr, sehr wilden Hippie-Leben zurückzuführen war, weil da gab es Zusammenhänge in Sachen Drogen etc. Aber als ich diese Diagnose bekam, zu diesem Zeitpunkt war meine absolut erste Frage an mich, was soll es mir sagen? Also ich war natürlich unfassbar unglücklich und traurig. Meine Existenzangst wurde bedient und meine Idee von der Familie, die zusammenhält, whatever happened, wurde auch bedient, dass es wackelt.
Also du bekamst alles auf dem Tablett
serviert. Ich bekam alles auf dem, also wirklich auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene und auf der materiellen Ebene, auf allen drei Ebenen. Und mir war völlig klar, es hat einen Sinn.
Aber hast du das in dem Moment schon so gesehen?
Ja, sofort. Teaser,
oder war das so... Manchmal ist es ja auch, wenn man erst zurückguckt, dann so, okay, jetzt macht es Sinn. Nee,
das war mein allererster Gedanke. Also ich kam von einem fiesen, idiotischen Arzt, der mir das so wirklich so hingeknallt hat. Oh. Und ich so dachte,
was, ja. Beide Mittelfinger hoch. Ihr könnt es nicht sehen.
Und das war wirklich mein allererster Gedanke, noch bevor ich über irgendwelche Therapien oder sonst was nachgedacht habe, war es das. Ich habe eine Freundin angerufen, genau 20 Jahre jünger ist. Das ist die einzige Freundin, bei der ich das Alter immer behalte, weil sie exakt 20 Jahre jünger ist als ich und aber sehr verbunden ist und damals auch schon war. Und ich habe gesagt, was soll es mir sagen? Und sie hat gesagt, was soll ich tun? Und sie hat gesagt, geh zu Frau Kruse. Den Namen kann ich ruhig sagen, weil das ist eine geniale Therapeutin, aber ist auch mit inzwischen im Ruhestand. Und Frau Kruse machte psychosomatische Imagination. Das war mein erster und wichtigster Gang. Und da habe ich dann so losgelegt mit imaginativer Arbeit
Was passiert da bei der?
Es ist eigentlich
Ich kenne auch die Imagination, aber die Kombination aus beidem ist gerade für mich ein großes Fragezeichen.
Also sie ist eine richtig perfekt ausgebildete Therapeutin gewesen, hat sich dann auf diese Imagination konzentriert, was sie jetzt nur noch lehrt inzwischen. Und es geht eigentlich im Grunde darum, um nichts anderes, als dass man Bilder entwickelt und sie gibt zur Aufgabe, also sie spricht und dann gibt sie zur Aufgabe, dass man die Träume aufschreibt und beim nächsten Mal erzählt man die Träume Und die nimmt sie dann, um dann, und dann legt man sich hin, schließt die Augen und kommt in die Ruhe und bestenfalls kommen Bilder. Bei mir ist es immer ein bisschen schwierig gewesen mit den Bildern, aber sie hat es irgendwie hingekriegt. Und ich bin eine Zeit lang da gewesen, aber das war im Grunde erst auch nur so ein Beginn. Ich habe dann auch noch andere, also ich habe im Grunde jedes Helmchen genommen, was ich kriegen konnte, um durch meinen inneren Prozess zu gehen und um meine Heilung auf dem Weg, weil ich wusste, das ist der Weg zu meiner Heilung, um meine Heilung voranzubringen. Und ich habe zwar, also das Minimum war die schulmedizinische Begleitung und das meiste war, also das, oder fangen wir mit dem Maximum an, das war wirklich meine mentale Arbeit. Dann habe ich meine Heilpraktiker und alternativen Begleiter gehabt, die waren wahnsinnig wichtig und nur begleitend, also so nach dem Motto, um noch auf der sicheren zu Seite, lasse ich noch die Schulmedizin drauf gucken und habe dann im Laufe der Zeit, es ging über mehrere Jahre, der ganze Prozess, habe im Laufe der Zeit auch eine Schulmedizin, also ich habe Chemotherapie komplett abgelehnt und habe eine Antikörperbehandlung gemacht, die sich aber dann leider zuerst erfolgreich und dann aber komplett nicht erfolgreich, weil ich so allergisch reagiert habe, dass ich danach richtig krank war. Also mit den Symptomen, mit wahnsinnigen Ausfällen, Arme nicht bewegen können, Füße nicht bewegen können, also immer im Wechsel. Und das Schlimmste war, als ich plötzlich nicht mehr richtig gucken konnte und auch mit den Händen, also ich konnte mir den BH noch nicht mehr alleine zumachen und so, solche Sachen. Das war aber alles. Die meisten meiner Leute haben das nicht mitbekommen, weil es war nicht so, dass ich im Bett lag über Jahre und richtig krank war, sondern es waren so Phasen und die waren mehr oder weniger stark und in den weniger starken war ich dann auch durchaus präsent und in den starken war ich wirklich komplett zurückgezogen und war nur mit Annette also nur mit einer wirklich mit meiner engsten Freundin immer im Kontakt und habe mich dann da ausgeweint und
wusstest du von Anfang an, dass diese Dosierung, die du hattest mit Schulmedizin, Heilpraktiker, war das von Anfang an deins und warst du da so, das klingt so sicher oder warst du, ja, okay, vielleicht brauche ich doch mehr Schulmedizin oder doch mehr Heilpraxis?
Nein, ich war sicherlich mittendrin auch mal ein bisschen unsicher, aber im Grunde war ich ganz sicher, weil vor allen Dingen war ich aufgrund meiner ganzen spirituellen Arbeit war ich total sicher, dass es geht ums Vertrauen und es geht darum, die Dinge ans Licht zu holen, zu fühlen, gehen lassen zu können, dieser ganze Prozess. Und da war ich mir ganz sicher, aber es hat Jahre gedauert, wirklich Jahre gedauert, bis ich wirklich, wirklich vertrauen konnte und auch es hat auch gedauert, bis sich Ergebnisse gezeigt haben. Das macht einen natürlich.
Du bist eher so ein ungeduldiger Mensch.
Ja, also es war schon ganz schön schwer zum Teil. Wirklich ganz schön schwer. Und ich habe schon als junges Mädchen, ich war ja, wie gesagt, totaler Hippie. Dazu gehörte auch, dass man sich mit der ganzen indischen Philosophie beschäftigte, Yogananda und Sri Aurobindo und war so ein Ziel und alles Mögliche. Deswegen, ich war schon so ein bisschen, aber gleichzeitig war dann eben auch Charles Bukowski und Kerouac und solche Leute, die so völlig nihilistisch und kaputt waren und schrieben und dachten. Das war ja so ein, ihr seid ja alle zu jung. Ja, Küken. Ich habe das ja nicht miterlebt, aber es war ja wirklich eine sehr besondere Zeit. Und
magst du dazu noch mal was sagen? Ich grätsche jetzt da
ein bisschen gerne. Rein,
weil ich...
Ja, ich rede sowieso ein bisschen.
Ja, ist gut. Ist schön. Deswegen bist du ja hier.
Ja.
Weil du hattest so einen dollen Post, oder der hat mich zumindest sehr berührt, wo du geschrieben hast, ich bin auch gleich von zu Hause abgehauen, wie es damals so schön hieß, nachts heimlich, ohne ein Wort zu sagen. Ein hinterlassener Brief, in dem ich meine gescheiterten Versuche erklärte, meine Visionen erlaubt zu bekommen. West-Berlin war das Ziel, wohin die Jungs vor der Bundeswehr flohen und mich aufnahmen und den besetzten Häusern. Also es hat ja noch eine Vorgeschichte. Nicht nur, dass es ja alles über Generationen in unserem zellulären Wissen ist,
ja.
Aber du bist auch irgendwie besonders groß geworden, denn auch die Hippie-Zeit hat ja einen Boden gehabt, warum daraus dieses ganz Wilde entstanden ist.
Ja.
Holt mich mal bei minus 10 ab und unsere Zuhörer.
Ja, gerne. Sag mal. Mhm.
Also ich bin im Sauerland groß geworden. Und das Sauerland ist genau so, wie es klingt. Wirklich schrecklich.
Ich kenne es auch sehr gut.
Aber wirklich? Es ist ja landschaftlich zauberhaft.
Ja, natürlich ist es landschaftlich zauberhaft. Nur als Kind oder als Jugendlicher also siehst du nicht die Landschaft.
Nein, ich weiß.
Katholisch.
Ich bin wirklich auf dem richtig auf dem Dorf. Wenn jemand sagt, ach, Sauerland kenne ich, wo denn da? Dann sage ich, in der Nähe von Olpe. Mhm. Das kennt schon fast keiner. Aber Rote Mühle, das ist das Dorf, in dem ich groß geworden, erst recht nicht. Mein Vater ist Slowene und kam aus einer tollen Familie mit 13 Kindern und in der es schon unfassbare Verwürfe gab, weil ein Kind war bei den Partisanen, eins bei den Nazis und eins bei da. Also es war schon eine sehr zerpflückte Familiengeschichte. Mhm. Und mein Vater war hochgradig traumatisiert. Da will ich gar nicht so sehr drauf einsteigen. Ja. Aber wir wissen ja, dass das, wie sich die Dinge fortsetzen. Und hat meine 18-jährige Mutter bei meinen Großeltern am Kochherd kennengelernt, die zart war und noch ein Kind war und auch ein Kind geblieben ist bis zum Schluss in ihrer Rolle. Ich bin das dritte Kind gewesen, ich bin das dritte und jüngste Kind gewesen und wurde überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen, weil meine Mutter, die Ehe war sehr schwierig, weil mein Vater natürlich nichts bearbeitet hat. Er hat im Grab gelegen, weil sie gedacht haben, er wäre tot. Dann merkten sie, dass sie doch nicht tot war und er hat alle Sprachen, sogar seine Muttersprache verloren. Muss ich noch mehr sagen?
Ja, nein, aufgrund einer Geschichte.
Und dann immer wieder große Alkoholprobleme und dagegen dann die Mutter, die das versuchte, alles zu deckeln, weil sie eigentlich aus einer guten Familie kam und die sowieso nicht dafür waren, dass sie ihn heiratete. Also wirklich.
Es war kompliziert.
Wirklich kompliziert, wie so viele von uns
aber ganz normal.
Kinder
für die Zeit.
Ganz normal für die Zeit. Die haben ja alle nicht die Chance gehabt, auch nur irgendetwas zu bearbeiten oder anzugucken. Meine Mutter ist zur Dörnschlade, das war die nächste Kapelle, immer gelaufen mit dem Rosenkranz und wir mussten mittippeln. Mhm. Und die war immer in Angst und Sorge und ist nie zu ihr. Dazwischen gab es natürlich auch schöne Zeiten. Ja, wir sind immer nach Jugoslawien, hieß es damals ja noch, gefahren. Das war die totale tollste Zeit, weil es wirklich so eine Auszeit war. Mein Vater durfte nicht mit, weil aus politischen Gründen er Angst hatte. Mhm. Aber wir haben das wahnsinnig genossen. Und gleichzeitig sind wir bei meinen Großeltern, die hatten ein Sägewerk und einen Bauernhof. Und wir sind nach der Schule, sind wir immer dahin. Und das war wunderschön, also wirklich Bullabü. Aber zu Hause war immer die Angst und die Unsicherheit. Ist mein Vater, fängt er an zu brüllen und kommt betrunken nach Hause und schlägt die Bude klein. Und meine Mutter ist dann nur zitternd und sagt nicht, basta, aus, Schluss, ich beschütze die Kinder. So hätten wir das, würden wir das ja tun.
Also ihr wart ausgeliefert.
Wir waren echt ausgeliefert. Und du hast Angst, dass der Vater der Mutter was tut und Angst, dass der Vater dir was tut. Und gesehen wurde ich gar nicht, weil er sah meinen Bruder, der dann wie ich auch in eine indische Sekte abdriftete. Und also das
so. Das war, also so. Dieser Post war, als du wie alt warst?
Also mit 16 wollte ich eigentlich, also ich habe mich als kleines, in der Pubertät auch als wirklich hässliches, einsames Entchen gefühlt. Und war wirklich zerrissen zwischen unglücklichem Kind aber auch glücklichem Kind. Also wie gesagt, bei meiner Oma war das wirklich ein schönes Leben auf dem Bauernhof. Und mit 15 wurde ich Hippie. Weil,
gab's das, okay. Das klingt das so nach am 15. Geburtstag da. Da war nur noch Perlenkette oder
was. Ja, das Lustige ist, es war wirklich wie so ein, wie nennt man das noch, es gibt ein schönes lateinisches Wort, das so eine komplette Wandlung. Weil, wie gesagt, ich habe mich wirklich hässlich gefühlt und einsam und ich hatte auch, ich bin dann auch zum Gymnasium und musste wieder runter, weil meine Schwester so einen schlechten Ruf bei den Nonnen hatte und das so auf mich übertragen wurde. Und dann musste ich zurück in die Volksschule, dann hatte ich meine alten Freunde.
Dann doch lieber Hippie.
Ja, die haben nicht mehr mit mir geredet, weil ich ja angeblich was Besseres war vorher, dann war ich es aber nicht mehr. Und also es war wirklich, ich hatte eine sehr schwere, sehr traurige Pubertät, sehr einsam. Und dann kam, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, es war irgendwie Twiggy-Zeit, und ich...
Twiggy ist die super dünne Model, ne?
Ja, genau. Und sie war aber so, die hat ja auch alle Grenzen, also sie hat ja auch eine völlig neue Ära einberufen. Ich weiß nicht, was der Auslöser war, das erinnere ich jetzt nicht mehr, aber ich, aus dem hässlichen Entlein wurde plötzlich ein Schwänchen, weil ich schmiss meine Brille weg, ich habe mir die Haare kurz schneiden lassen, habe Sneakers angezogen und irgendwie...
Also du bist ausgebrochen.
Und einen kurzen Rock angezogen und habe gesagt, raus jetzt. Und bin nach Olpe, Kreisstadt Olpe. Okay. Da fing man gerade an zu kiffen und man traf sich am Brunnen in Olpe und rauchte ein bisschen Haschisch. Und dazu war dann San Francisco. If you go to San Francisco. Kennt ihr das? Cisco. Das war so der Start vom Hippietum. Und ich war plötzlich, es war wie eine Erlösung. Und ich war mittendrin bei den Jungs und bis dato hatte mich auch noch kein Junge angeguckt und ich war, wie gesagt, es änderte sich.
Hat sich da alles geändert?
Es änderte sich schlagartig, weil sogar der schönste von allen, der Bandleader, ich weiß nicht mehr, wie die Band hieß, aber er hieß Zotti.
Obwohl, ich weiß nicht, ob das für ihn spricht.
Hatte schwarze, zottelige Haare.
Ja.
Der verliebte sich in mich und ich war ziemlich stolz darauf. Und der war aber wirklich Nihilist und las Nietzsche und so. Der ging nach Berlin. Und das war, weil zu der Zeit gingen die Jungs nach Berlin, weil sie dann keinen Wehrdienst machen mussten. Weil Berlin davon, West-Berlin ausgeschlossen war. Und Ersatzdienst gab es, glaube ich, noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, er ging nach Berlin und er fing dann an mit Opium und solchen Sachen. Und ich wollte in Berlin zur Film- und Fernsehschule und das haben mir meine Eltern nicht erlaubt. Und und mein Bruder war auch schon in Berlin und auch stark im Kontakt mit Drogen jeglicher Art. Also alles. Alles eben, was es so gibt, außer diesen bösen Sachen, die es heute gibt, wie Crystal und weiß, das gab es ja noch nicht. Es gab Haschisch, Marihuana, LSD und Opium.
Und Heroin. Und Heroin.
Das aus Opium wurde dann Heroin. Zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Heroin.
So.
Da war es noch das pure Opium. Auf jeden Fall, ich habe dann gesagt, ich hatte dann wieder einen Streit mit meinem Vater und... mit dem ich eigentlich nur Kontakt hatte, wenn ich Streit hatte. Meine Eltern wollten nicht, dass ich mit diesem Jungen zusammen war, was zwangsläufig mich nur noch mehr an ihn band, obwohl ich ihn wirklich, er war eigentlich wirklich vermutlich depressiv oder keine Ahnung, eigentlich war er wirklich nur hübsch.
Das reicht doch manchmal.
Dadurch, dass sie es mir verboten haben, ihr kennt das ja.
Ja.
Inzwischen 16. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, habe einen Brief geschrieben und habe mich nachts, ich glaube, ich bin mit irgendjemandem aus Olpe dann nach Berlin gefahren durch die Ostzone. Und in Berlin habe ich dieses Leben geführt, was noch vor Christiane F. Bekannt wurde, stattfand. Nämlich, wir haben nur in leerstehenden Wohnungen gelebt und es war wirklich, wirklich dark.
Düster, ja.
Wirklich dark. Also das ist so, es war sehr aufregend. Und es war, und es passierte, was passieren musste. Ich kam in immer mehr Drogenkontakt und es wurde schon sehr dramatisch.
Aber kannst du dich, also wenn du dich da heute nochmal reinbeamst, also was klingt noch sehr nah, was hast du da bekommen?
Was meinst du mitbekommen? Du meinst aus dem, von oben?
Nee, also aus diesem So-Sein, So-Leben in besetzten Häusern,
also
gegen jede Regel.
Selbstbewusstsein.
Ah, okay.
Weil,
warum?
Weil
du wurdest gesehen.
Ich wurde gesehen und vor allen Dingen auch deswegen gesehen, weil ich fast das einzige Mädchen war. Und zu dieser Zeit waren die Jungs wirklich auch noch Hippies und mehr aus normalen bis guten Familien kamen sie. Später unter Christiane F. Wurde es ja dann sehr dirty. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da war immer noch der Hippie-Geist ganz stark drin und es wurde so Janis Joplin-mäßig und so Jimi Hendrix, Jim Morrison, also es wurde so...
mein Vater wird jetzt am Lautsprecher kleben gerade.
Oh
Papi,
mein Gott.
Liebe Grüße.
Ja, das waren ja, also man lebte sozusagen dieses Leben und das war natürlich wahnsinnig stark mit Drogen durchsetzt. Und gleichzeitig war aber auch dieser Freiheitsgedanke, Woodstock und Indien, Spiritualität. Und es war ja wirklich eine besondere Zeit und auch eine besondere Generation.
Na klar.
Also definitiv.
Davor war der Krieg, das Nazitum etc. pp. Ja. Alles unterm Deckel halten.
Und jetzt?
Dann Schuld und Scham und Schande. Genau. Wohin damit?
Ja.
Ne? Und das, was du vorhin angesprochen hast, unsere Vorfahren, ob jetzt Eltern, Großeltern oder noch weiter, es gab keine Vision oder es wurde ja nicht angeleitet oder mal hingeguckt oder wie lösen wir es jetzt auf, sondern es wurde ja der ganz, ganz große Teppich
Absolut.
Und noch drei Mäntel drüber gelegt. Ist jetzt mal ein Haken hinter und also deswegen, das ist ja einer der Nährböden.
Ja, wenn nicht überhaupt der Nährboden dafür.
Ja. Und das war deswegen finde ich das total wirklich sehr berührend und sehr spannend und danke, dass du das so offen erzählst, weil das können die, die in der Zeit nicht gelebt haben oder die das so auch nicht mitbekommen haben, wirklich nicht nachfühlen, wie es war in dieser Enge und in diesem, im Grunde ja alles festgeschnürt, zugeschnürt.
Ja. Korsett, ja.
Totales Korsett. Beim Korsett kommt wenigstens oben noch irgendwie ein vielleicht fröhlicher Kopf
oder
raus.
Wenn du nicht atmen kannst, dann kommt auch von unten nicht mehr viel.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja. Also deswegen, danke, dass du das so teilst und wie besonders, wie dein Weg da so war. Also beim Selbstbewusstsein, das war das Erste, was dir so...
Ja, definitiv, weil ich wurde wirklich von den ganzen Jungs eben...
Du bist hofiert auch so ein bisschen.
Also wirklich hofiert. Und ich sah, neulich habe ich mal Bilder gesehen, ich sah auch irgendwie sehr cool aus. Also ich hatte einen guten Style, also wirklich so hippie-mäßig, aber wirklich immer meinen eigenen Style dabei. Ja, und dann kamen sozusagen die Wanderjahre und ich bin durch die Welt gehüpft. Und wobei das Hüpfen klingt so harmlos, weil so harmlos war es eigentlich nicht, weil ich war dann wirklich drogenabhängig. Mhm. Über 5 Jahre, von 17 bis 23. Und bin aber immer wieder so zurückgeswitcht. Habe es dann irgendwie noch geschafft, mein Abitur unter Kaptagon oder ich weiß nicht was oder aufputschenden Sachen hingekriegt. Und
in Berlin dann?
Nee, ich bin dann immer wieder auch nach Hause zu meinen Eltern, also beziehungsweise in Köln und also ich war Ibiza, Formentera, auf den La Gomera, ich habe überall, also es waren so Wanderstationen und die waren immer wieder begleitet von mal nach vorne gucken und irgendwas machen. Aber letztendlich, es war eine Reise, sagen wir mal
also
so.
Große
aber eine
Abstürze.
Gefährliche Reise.
Ja, also große Abstürze.
Ja, immer wieder mit Abstürzen und immer wieder mit Rauschgift, Dezernat und Apothekeneinbrüchen und so weiter und so fort.
Also, und wie hast du das finanziert?
Ja,
also
mit
Apothekeneinbruch ist
mit
natürlich
Drogen.
Eine.
Mit Drogen, also auch immer wieder Verteiler. Mit ein bisschen Dealen und zu Hause dann mal irgendwie, weiß ich nicht, dann habe ich wieder mal eine Weile zu Hause, glaube ich, gelebt zwischendurch, als ich das Abitur gemacht habe. Ich kriege es gar nicht mehr so richtig zusammen, aber irgendwie sind die Jahre vergangen und als ich 22 war und dieses Rauf und Runter mit diesem unstetigen, also Hippie-Leben ist ja noch die positive Bezeichnung.
Ja,
finde ich
auch. Ist eigentlich noch ein ganz hübsches Label.
Hat noch ein hübsches Label. Es gibt natürlich ein düsteres dahinter. Und das wurde auch, schälte sich auch langsam raus, weil die Freunde, mit denen ich zusammen war, der eine landete im Gefängnis, der andere in der geschlossenen Anstalt, also und so weiter. Und als meine letzte Station war Köln, da habe ich mit einem Freund zusammengelebt, der schwul war und so mit sich beschäftigt war, dass er nicht so richtig mitgekriegt hat, was bei mir so lief nebenher, aber mich so irgendwie cool fand. Und da war ich so in dieser Rosa von Braunheim-Clique, wenn euch der Name was sagt.
Ja.
Das ist eine Schwulen-Ikone, auch ein cooler Typ. Und der starb dann, dieser Freund, und war einer der Ersten, der an AIDS starb. Und plötzlich war ich so, wobei das hatte damit nichts zu tun, der starb nämlich erst später. Aber mein damaliger Lover, sage ich jetzt mal, der wurde plötzlich auch mal wieder Rauschgiftdezernat und hinter geschlossene Türen gebracht. Und ich erkannte plötzlich, ich weiß noch genau, wie ich mich eines Tages in den Spiegel beguckt habe und gedacht habe, nee, ich sehe nicht mehr cool aus, wie ich mich fühlte zu dem Zeitpunkt. Also zwischen cool und sicherlich auch totalem Unglück. Das erinnere ich jetzt nicht mehr so, aber es war mit Sicherheit so. Sondern ich guckte mich an und sah, wenn ich jetzt so weitermache, wird das in den Tod führen. Das wird das Ende sein. Jetzt steht nur noch Absturz vor mir.
Ja, du hast, wie du es vorhin beschrieben hast, von 17 bis 23, da habe ich schon gedacht, du musst da irgendeinen Waking Moment gehabt haben.
Ja, das war der Waking Moment.
Das klingt so, ne?
Das war der Waking Moment. Und zwar zu dem, also ich hatte vorher immer, bin zwischen Amsterdam und Köln gependelt mit diversen Drogen im Gepäck. Und als dieser Freund dann nicht mehr da war, habe ich mich nicht getraut, das alleine zu machen.
Als
Mädchen, was auch schon wirklich wahnsinnig gewesen wäre, denn es war so schon wahnsinnig genug. Und dann habe ich so irgendwie eine Anzeige gesehen, Hostess gesucht. Es ist ein bisschen verrückt, dass ich das erzähle, aber so what. Und bin dahin und ich ahnte schon, das ist, könnte irgendwie scheiße sein. Und als ich dahin kam, es war alles in Köln, merkte ich, worauf das hinauslief und hab wirklich so schnell ich konnte meine Sachen gepackt und danach kam dann zu Hause dieser Blick in den Spiegel und ich habe echt gedacht, wenn es so weitergeht, dann bist du verloren.
Ja.
Und ich habe öfters wurde ich so als Drogenberater in der Waldorfschule zum Beispiel, durfte ich da manches Mal auftreten oder hat man mich gebeten. Und ich habe dann öfters gesagt, bei mir, ich war keine typische Süchtige, weil ich habe nicht aus dieser Not heraus, ich bin nicht aus einer Not heraus süchtig geworden, sondern ich bin süchtig geworden, also ich habe dieses Leben gelebt, weil ich es cool fand. Wirklich, das war wirklich der Grund.
Ja, aus einer inneren Not.
Ja, das ist natürlich, genauso, wenn ich mit heutigen Augen das betrachte, ist es natürlich eine Not.
Die blanke.
Ja, total. Aber die Not war so, oh, ich will gesehen werden. Und da wurde ich gesehen in meinem ganzen Look und Leben. Ich glaube, deswegen ist es mir auch ein bisschen leichter gefallen. Und wie der Himmel das eben will, meine Eltern, es war genau an diesem Tag, als ich mich in den Spiegel guckte und ich war immer so kein Kontakt zu meinen, aber letztendlich sind meine Eltern immer doch ziemlich dran geblieben. Erstaunlicherweise ein bisschen. Aber die hatten auch mal wieder eine Nachricht vom Drogendezernat. Also niemand ist besser, muss ich dazwischen werfen. Niemand kann besser lügen als jemand, der mit Sucht zu tun hat. Ja. Und ich konnte denen meinen etwas vielleicht auch naiven Eltern so viel vorlügen, dass ich immer wieder sagen konnte, nein, jetzt ist alles gut und ich bin okay. Und die bekamen aber mal wieder einen Anruf vom Drogendezernat und standen in Köln vor der Tür und haben gesagt, jetzt bringen wir dich in deine Anstalt. Und dann habe ich, und vorher war eben der besagte Blick in den Spiegel, es war wirklich exakt der gleiche Tag. Mhm. Coincidence nennt man das. Mhm. Wissen wir ja heute alles. ich habe gesagt, okay. Und dann bin ich also mitgefahren ins, irgendwo im Westerwald in so eine Klinik, wo überwiegend Alkoholiker und Tablettenabhängige waren, aber auch so ein paar Junkies, Drogenabhängige. Und da habe ich dann so das krasse Programm von Entzug etc. durchgemacht und war ungefähr, ich weiß nicht, ein paar Monate da. Und dann habe ich allerdings ein bisschen Gras oder irgend sowas einschmuggeln lassen mit einem Besucher. Und das flog auf und dann wurde ich vor die Entscheidung gestellt, entweder du gehst nach Andernach, das ist das Ochsenzoll von da gewesen, okay, also sprich geschlossene Klinik, okay, oder du musst auf der Stelle das Haus verlassen. Und dann habe ich wieder so gemacht. Und
wir sehen die zwei Mittelfinger.
Und habe gesagt, ich gehe. Und ihr werdet sehen, in einem Jahr sprechen wir uns wieder. Und es war in der Tat ein Auftrieb, weil also dieses Grasrauchen war ja lächerlich, also war wirklich lächerlich, hatte nichts damit zu tun, das war so, ist es langweilt und so und wir rauchen mal ein bisschen Gras. Und dann waren meine Eltern in Jugoslawien, mein Vater durfte inzwischen da mit und also es war niemand da und mein Bruder war, mit dem hatte ich so eine Strecke Hippietum und Drogen gemeinsam, aber inzwischen war der in einer heiligen Sekte des Guru Maharishi, nicht der Alte, sondern der Junge, in Berlin im Ashram. Und ich habe gedacht, so, was mache ich jetzt, wo fahre ich, wo gehe ich jetzt hin? Und ich habe gedacht, der einzige Ort, den ich kenne, wo ich keinen Drogenkontakt weiß, das ist Berlin.
Ich dachte, deine Großeltern.
Quatsch, ist Hamburg, natürlich nicht. Meine was?
Deine Großeltern.
Aber die waren am, meine Großeltern waren, ja, die waren ja in dem gleichen Dorf. Nee, so eng war der Kontakt nicht. Das war so eine Kinderliebe. Mhm. Mit Jugendlichen hätte vielleicht auch, aber, aber Hamburg. Ich wollte ja auch weg. Und das war also Hamburg. Und da kannte ich niemanden, der mit Drogen zu tun hatte, sondern nur meinen Bruder und seine heiligen Freunde. Und dann habe ich mich, und ich war vorher zwischendurch zeitweilig auch in dieser Sekte und habe dem Guru die Füße gekusst. Es war aber nicht so richtig meins. Und aber ich kannte eben einige und die waren ja alle clean und lieb. Und habe ich mich in die Straße gestellt und bin nach Hamburg getrampt. Und derjenige, der mich mitgenommen hat oder der letzte Lift war, dann ließ mich am vor dem Atlantik raus. Es war der Sommer 76, ein total heißer, schöner Sommer. Und ich stand da und guckte auf die Alster. Ich war vorher auch noch nie in Hamburg gewesen. Deswegen, es war für mich eine cleane Stadt. Ich guckte auf die Alster und habe gedacht, das ist es. Das ist meine Stadt.
Ach, schön.
So. Und dann bin ich zu meinem Bruder und der hat aus seinem Ashram, da durfte ich ja nicht rein, weil da durften nur die auch immer noch in der Sekte waren, und da war ich ja nicht mehr. Aber ich durfte zu Ashram-Freunden nach Eimsbüttel am Weiher. Okay. Also auch noch eine richtig nette Adresse und in eine richtig nette Familie, ganz zauberhafte Familie. Also so Hippie, saubere Hippies. Da habe ich gedacht, okay, das klingt doch alles gut. Habe in die Zeitung geguckt, habe geguckt, welchen Job könnte ich machen. Bananen im und Export. Nee, ja. Das ist ja nur Export. Das ist ja nur Import. Bananenimport in Schnelsen. Mhm. Und dann habe ich ungefähr, weiß ich nicht, so gefühlt 4 Wochen im Bananenimport gearbeitet.
Mhm. Ist kalt da, oder? Warst du da in der...
In Schnelsen?
Nein.
Ach nee, im Büro.
Ah, im Büro warst du.
Im Büro habt ihr irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe nicht Bananen gezählt, sondern irgendwas mit Geld. Oder ich habe keine Ahnung, das habe ich vergessen. Mhm. Aber es war irgendwie so ein... ich habe irgendwas verdient. Und dann habe ich gedacht, so, was mache ich jetzt? Habe weiter in die Zeitung geguckt, natürlich die ganze Zeit. Und dann habe ich gesehen, eine Anzeige von Holländer und Partner Reinzeichnungs- und Satzstudio über Linette am Eppendorfer Baum. Suchten Mädchen für alles. Ich weiß nicht, wie es formuliert war, aber das war der Job, Mädchen für alles. Und da habe ich mich beworben und da wurde ich irgendwie genommen. Und dann habe ich im Büro gesessen, die Anrufe entgegengenommen. Dann habe ich Reproduktionen in der Dunkelkammer gemacht. Ich war ja nicht blöd und ich wollte. Und deswegen habe ich so. Und war Bote und habe die Reinzeichnungen ausgeliefert. Es war vor dem digitalen Zeitalter. Ja. Und es wurden noch Buchstaben gesetzt und Reproduktionen gemacht und Reinzeichnungen. Mhm. Und es war sozusagen ein Zulieferant für Werbeagenturen. Und eine Werbeagentur war in der Roten Baumchaussee, Brain. Und ich ging mit meiner Reinzeichnung in die Roten Baumchaussee und irgendwann sagte die Dame am Empfang, ich möge bitte zum Chef gehen, weil er wollte das entgegennehmen. Der hatte mich vorher gesehen und hat gesagt, wenn die Botin sowieso kommt, bitte an mich weiter. Das war wurde mein erster Freund. Das war ein Wiener Chauvi mit drei Ferraris und zwei Alfa Romeos. Und das Lustige ist, ich habe...
ich habe nicht zu viel versprochen, Katinka, ne?
Ich hab als Kind, war ich, nochmal zurück, einsam, traurig, unglücklich, hässlich, habe ich mich gefühlt.
Mhm. Ja, das hast du auf jeden Fall abgelegt. Das kann ich bestätigen für alle, die dich nicht sehen jetzt gerade.
Ja. Danke, Katinka. Mhm. Ja, aber so habe ich mich wirklich...
Bin heute auf der Charming-Seite.
So habe ich mich wirklich gefühlt. Und das Haus meiner Eltern war ganz einsam und war an einem unten. Und hinter unserem Haus war ein Hang. Und der Hang war der Bahndamm. Und da oben auf dem Berg sozusagen, es waren ein paar Meter, fuhr die Eisenbahn und auch der Schienenbus, mit dem ich immer nach Olpe gefahren bin. Schienenbus.
Also Olpe kennt heute auch keiner mehr. Vergessen.
Olpe ist doch geil, ne?
Ja, werden wir nie vergessen.
Ja. Werden wir nie vergessen. Kleine Zwischenbemerkung. Auch dank meiner wurde Olpe sogar im Spiegel erwähnt als die Kleinstadt, die im Prozentual den höchsten Drogenverbrauch Deutschlands hat.
So, okay.
Ich habe dazu beigetragen.
Ja.
Aber zurück zum Bahngleis. Ich habe als kleines Mädchen wirklich ernsthaft auf den Bahngleisen gesessen und habe gespielt. Mhm. Ich werde Mutter, ich werde Schauspielerin, ich werde einen Freund haben, der ist Grafiker und der fährt einen Alfa Romeo.
Das war schon tief mit den Imaginationen verbunden.
Total. Mhm. Und denn wenn wir in Jugoslawien waren, das war auch richtig, richtig, richtig schön, einsam und pure Natur. Meine Oma Jugoslawia war so dick wie breit und hoch und trug ein Kopftuch und war das die pure Liebe. Und wir haben am liebsten auf dem Ofen obendrauf, auf dem Kachelofen geschlafen. Und sie war Nudelsuppe zum Sonntags und so. Und wir sind in der Dreta, das war so der kleine Fluss, den es da gab, baden gegangen, auf den Steinen, die Japanken verloren. Das waren Flipflops, die hießen da Japanken. Und da bin ich dann immer alleine durch die Gegend gelaufen. Da war ich ja noch in meiner Alleine-Einsam-Phase, aber sehr naturverbunden. Und habe immer so getan, als wäre ich die Schauspielerin, Mutter, mein Mann hat einen Alfa Romeo und ich bin erfolgreich. Und als habe ich so gespielt im Kopf. Switch zurück, Brain, Werbeagentur, Roten Baumchaussee. Schwupp. Kann die Botin mal eben zu mir durchkommen? Michael Ortner. Grafikdesigner seines Zeichens, also Artdirektor, Kreativdirektor, whatever, mit seinem Partner, die eine damals boomende Werbegeschäft, erfolgreiche Werbeagentur, sagte, wollen wir heute Abend essen gehen? Und so ging's los.
Und dann hast du sofort Ja gesagt?
Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Ich habe gedacht, mal so ein neues Leben beginnen. Ne? Und nicht so ein schluffi Hippie, sondern so ein... Das war eins zu eins Mad Men. Wirklich eins zu eins. Der sah auch so aus wie der Mad Men-Hauptdarsteller. Sehr cool und sah wirklich sehr gut aus.
Und rauchte auch Kette?
Rauchte auch Kette und trank auch Whisky morgens schon. Und zu jedes Kundenmeeting, der kam abends betrunken nach Hause. Weiß, habe ich aber erst rückblickend gemerkt, weil die tranken echt den ganzen Tag Alkohol und rauchten. Ja. Und verdienten ein Heidengeld und deswegen Ferraris und ich da mit 300 von Hamburg nach Salzburg, weil der kam aus Salzburg und so. Mhm. So ein Leben, aber in totaler Abhängigkeit, weil ich zog dann bei ihm ein, ja, da war ich noch bei Holländer und Partner Bote. Ich zog bei ihm in seiner Eigentumswohnung in Niendorf, völlig spießig.
Oh, schade. Ein, das passt jetzt nicht.
Das passt auch nicht. Der war nämlich auf der anderen Seite auch geizig, ganz unsympathisch. Und der war ein echter Wiener Schowi. Wirklich so klassisch alte Schule Wiener Schowi. Ich zog bei ihm ein und er war hochgradig eifersüchtig und ich habe mich dem total untergeordnet. Also, ich sage mal, 5 Jahre lang habe ich so das Girl an seiner Seite gespielt. Und nach 5 Jahren dachte ich, das wird nichts für immer.
Und wofür war das gut?
Und wofür wird das gut, genau. Und ich dachte nur, die Trennung wird schwierig, weil das ist so ein Obershowi. Und ich hatte ja auch, das Einzige, was ich besaß, war mein Klavier und meine Klamotten. Und den Roy Lichtenstein, den ich geerbt habe, denn, wieder mal, soll ich so weit ausholen, wirklich?
Entscheide du. Mach mal und dann sagen wir dir Bescheid.
Okay, okay. Denn ich wurde dann, nach dem Boten kam ich in eine Werbeagentur und hatte, ich rede jetzt mal ein bisschen schneller, das ist ja viel
Nein, zu. Nein, das musst du nicht.
Und wurde Assistentin für Kontakt und Produktion und Administration bei Horst Schlotfeld, dem geilsten Werber Hamburgs, der eine kleine, sehr feine Werbeagentur, Designagentur in der Hansastraße hatte. Und mein heißgeliebter Mentor wurde, weil er mich wahnsinnig gefördert hat und trotzdem ich keine Ausbildung hatte, unter 15 anderen, die alle eine Ausbildung hatten, genommen hat.
Ist der erste Gefühl, der dich
gesehen
hat, deine Stärken total, gesehen hat, total. Also wo du das erste Mal atmen konntest?
Absolut.
Fühlt sich jetzt gerade bei mir
absolut, an. Absolut. Der hat wirklich, und er hatte auch recht, weil ich konnte wirklich vollkommen aufblühen und ich habe einem halben Jahr Prokura bekommen und habe wirklich, weil er war ein Kreativer und ich habe sozusagen den Job, den ich dann weiter mit Ivo gemacht habe, den habe ich da angefangen. Mhm. Und der starb aber leider nach 5 Jahren innerhalb von 4 Wochen an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das war dann das Ende da. Und von da bin ich dann zu J. Walter Thompson als Kundenberater gegangen. Da war ich dann inzwischen 30. Und nochmal ganz schnell zurück, als ich 30 wurde, das berühmte Alter 30, habe ich mir die Haare abschneiden lassen, habe diesen neuen Job gemacht und da waren 7 Jahre mit dem Supershowi vorbei und dann habe ich gesagt, musste ich nach England, nach London und so einen Crash-Englischkurs bei amerikanischer Werbeagentur, bla bla bla. Und als ich zurückkam, habe ich gedacht, jetzt muss ich mein Leben ändern. Und der holte mich am Flughafen ab und ich habe so zaghaft angefangen, ich glaube, wir müssen mal was ändern. Dann hat er gesagt, Schlüssel her. Es war wirklich am Flughafen noch. Ich sag ja super, Schovi. Am Flughafen musste ich meinen Haustürschlüssel abgeben. Ich war aber insgeheim total happy, weil es war keine große Auseinandersetzung, sondern es war einfach Schlüssel.
Okay, erledigt.
Ich durfte noch so ein paar Sachen noch so gerade eben unter seiner Beobachtung aus der Wohnung nehmen. Und das war's. Drin blieben mein geliebter Roy Lichtenstein, mein Klavier und meine Klamotten. Den Lichtenstein habe ich von meinem Chef geerbt. Kein ganz Original, eine Edition, aber trotzdem.
Aber hoher ideeller Wert.
Und auch egal, vor allen Dingen ein höchster ideeller Wert. Und dann habe ich gesagt, I'm free, free. Es war wirklich so 30, Haare ab. Ich war damals ganz eng mit Wolfgang Job, der sagte, hey, schneid dir die Haare ab. Und 30er Jahre, so, das habe ich dann die nächsten 20 Jahre war sehr, sehr seine Muse und gleichzeitig bin ich bei meiner Freundin eingezogen, die sich auch gerade getrennt hatte und wir waren so, pff, boah, das Leben ist doch geil. Und von da an so flirt und wirklich Freiheit. Und also mit 30 Haare ab, nach 7 Jahren vom Shovi getrennt, neuer Job, wirklich echt new beginning.
Toll.
Ganz toll. Und dann kam mir, lief Ivo über den Weg, eigentlich viel zu früh, wirklich definitiv zu früh. Ich wollte
hast noch nicht fertig geflirtet.
Ich hatte noch nicht fertig geflirtet und er buchte mich irgendwie als Modell, und aber auch mehr unter dem Vorwand, weil er mich irgendwie gesehen hatte und bla bla bla, und sagte, was machst du denn Silvester? Dann habe ich gesagt, Silvester bin ich schon mit 2 Jungs verabredet, du kannst gerne der Dritte sein. War so. Ich habe wirklich keine Sekunde drüber nachgedacht, sondern es war so. Und er sagte, nee, dann, was machst du denn am 30.? Ja, am 30. bin ich noch frei, und dann haben wir uns am 30. getroffen.
Gott, man darf das nicht immer so dogmatisch sehen, finde ich gerade.
Und dann habe ich so gedacht, und es stellte sich heraus, ich hatte gedacht, der wäre jünger. Das Thema Jüngere hatte ich abgeschlossen in meiner
Imagination.
Das war sogar noch auch mit dem realen Leben. Weil ich dachte, jetzt bin ich 30, und wenn ich mir jetzt mit jemandem was anfange, dann muss es ein potenzieller Vater meiner Kinder sein.
Ja.
Und ich wollte aber eigentlich noch nicht, weil ich erstmal noch so ein bisschen rumwildern wollte. Aber irgendwie stellte sich dann heraus, der sah so jung aus, und er sagte dann am Telefon, als ich sagte, wie alt bist du denn eigentlich? 34. Habe ich gesagt,
ist okay.
Das ist natürlich nicht schlecht. Mhm. Und Fotograf, und er war ja auch schon sehr erfolgreich, sah so aus, der hatte eine Pleite da gerade, weil seine Girls ihn und seine Mitarbeiter eben sozusagen das Ganze vom Leib gefressen hatten. Aber das wusste ich nicht, obwohl dann wusste ich es auch, war mir aber dann auch egal. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nicht, aber irgendwie hat er mir dann seine Skizzenbücher gezeigt, und das habe ich neulich übrigens auch mal gepostet. Und dann habe ich gedacht, boah, der ist so kreativ und so toll, und der macht so schöne Sachen und ist so lustig. Und dann bin ich am 30., seit dem 30. sind wir auch echt zusammen. Er ist dann bei mir eingezogen in meiner 22 Quadratmeter Wohnung in der Dorotheenstraße, weil seine Freundin nicht auszog. Ich habe das dann so ein halbes Jahr mitgebracht, dann habe ich gesagt, entweder oder. Aus diesem 30. Dezember 83 wurde dann... heute.
Ist immer noch,
genau. Mit Unterbrechung.
Gut, das kommt in den
besten Familien vor. Oh mein Gott, ich habe schon so viel geredet. Das ist ein bisschen unangenehm.
Ja, wieso?
Ja, weil weiß ich nicht.
Sag mal, wieso?
Weil ihr gar keine Fragen stellt und ich so viel sabbel. Und
ja,
ich
aber das ist mich doch so ein bisschen
unhöflich finde.
Ah, okay, das können wir dann vielleicht gleich ins Feuer geben.
Ja, das machen wir. Nein, eigentlich bin ich, deswegen bin ich ja da, damit ich was erzähle. Ne?
Genau. Und in deiner Dosierung mit dem, was oben liegt. Oder was hier in der Küche von unten nach oben will.
Gut.
Ich finde, da ist so viel Learning drin. Also kannst du ja nochmal sagen, Katinka, weil bei mir hat ja so viel schon resoniert oder Klick gemacht, weil ich damit ja auch schon länger beschäftigt bin, Dagmar, du bist die Älteste bei uns am Tisch, dann komme ich, dann kommt Katinka. Und wir haben natürlich in unseren Zeiten, in denen wir groß werden, unterschiedlichste Themen. Und deswegen habe ich es ja vorhin schon gesagt, wie schön ich das finde, dass du das mal aufdeckst und dass das mal Thema ist und dass es vor allen Dingen, und dafür, finde ich, stehst du so spektakulär, dieses Wie geht Veränderung, dieses eigene immer wieder gucken, ja, nee, scheiße, so nicht. Aber dann renne ich mal in die nächste Richtung. Und habe ich gerade gestern nochmal meinem ältesten Sohn erzählt, was Gesine zu uns gesagt hat, dass ihre Mutter immer gesagt hat, der Sprung ins kalte Wasser wird belohnt.
Ja.
So, also das weiß ich jetzt nicht, ob deine Mutter dir das mitgegeben hat. Das hast du von alleine aber gedacht.
Ja, das habe ich. Ich würde es, glaube ich, gar nicht mal so formulieren. Das wäre jetzt nicht meine Formulierung.
Ja.
Weil ich das nie als Sprung ins kalte Wasser empfunden habe. Ich habe ja einfach gemacht. Aber
ja, nö, lass mal anders machen. So.
Ja, und vor allen Dingen einfach immer bei sich gucken mit allem. Das ist so, Also, was soll es mir sagen, was jetzt gerade passiert oder was jetzt gerade für Umstände sind? Oder also immer als erstes mit sich selber in den Kontakt gehen, was es für... Wofür was ist gerade? Ja, was ich dafür ausgelöst habe oder warum das passiert.
Mhm. Wann kam das eigentlich in dein Leben?
Ja, das war dann natürlich in der späteren Phase. Alles andere bis dahin war ja...
War wie so ein Rausch
eigentlich. Wie so ein Rausch. Eine meiner Cousinen hat mal gesagt, mit dem Michael ist die Dagmar erwachsen geworden und mit dem Ivo wieder jung. Das traf es ganz gut, weil dieser Wiener, der war wie mein Vater im Grunde. Und das habe ich dann nochmal durchlebt, das ganze Show-Gehabe und Alkohol und so weiter. Und mit Ivo war das eben ganz anders. Da, wir waren wirklich, wir waren und sind gleichberechtigte Partner. Und da kam halt eben nur dieser Bruch, von dem ich am Anfang erzählt habe. Mhm. Und
das war vor wie vielen Jahren?
Das war das fing 2011, also dieser Super-GAU war 2011. Mhm. Und das Ganze ging dann bis 2014. 2014 war im Grunde habe ich meine Heilung sozusagen, also ich würde jetzt nicht sagen beendet, weil ich finde, man heilt sich ja ununterbrochen selbst.
Ja, aber zumindest dieser Super-GAU.
Der Super-GAU, also die Heilung im Sinne von, dass die Krankheit, dass meine Krankheit, also die Symptome und das alles beendet waren. Ja. Das war 2014 und das lief einher mit der Trennung von meinem Mann.
Oh, okay.
Und das war wirklich, also ich habe mit Louise Hay angefangen und Robert Beetz und ich war bei einem Seminar bei Robert Beetz und innerhalb dieser Phase, ich sag mal 2013 dann oder so, ja, es war 2013 und dann habe ich gesagt, ich mache so viel und ich habe wirklich viel gemacht, aber ich komme nicht in die Heilung. Und dann guckte er mich von der Bühne nach unten an und sagte, was machst du? Ja, ich bin Manager, ich manage meinen Mann. Und Kinder? Ja, Kinder. Und so, dann stell dir jetzt mal, die managst du auch, ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber ich manage wirklich alles. Also auch die Familie, wirklich. Und dann sagt er so, dann stell dir jetzt mal vor, dein Mann ist im Himmel, alles ist gut, deine Kinder sind in Australien, auch alles bestens. Was wäre das für dich? Schrecklich. Dann hat er gesagt, solange du nicht mit dir selber glücklich sein kannst, wirst du nicht in die Heilung kommen. Und das war so, bang, bang. Das war wirklich, das war der obwohl ich da, wie gesagt, alles schon richtig da auf dem Weg war mit Therapie und allem drum und dran und Selbstheilung und so. Aber das hat es mir nochmal so richtig deutlich gezeigt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich nochmal diese Woche Transformationsarbeit. Und mit ihm und habe eine Woche lang und da erst, wo ich mit Indianer und Verzeihen, Vater und Mutter Verzeihen, alles getan hatte, aber erst da kam der wirkliche Durchbruch bei mir, weil ich erst da wirklich in das innerste Gefühl gekommen bin.
Ich wollte gerade fragen, wo du das körperlich gefühlt hast und du zeigst gerade ganz schön.
Total. Ja. Das war wirklich in einer Übung, mussten wir uns sozusagen in den schlimmsten Moment des Lebens, der macht dann immer Glöckchen, bang, was ist dein schlimmster Moment? Und zack, war dann wieder mein Vater, der unten brüllte und wir unten zitterten, weil wir Angst hatten, das, whatever. Und das Gefühl war da. Und dann, nächstes Glöckchen, bam, und jetzt gehst du in deinen Vater. Und das war der Moment, weil ich fühlte meinen Vater wie der in einer solchen Verzweiflung und einem solchen Unglück da rumbrüllte in seinem Alkoholrausch. Und da zum ersten Mal in meinem Leben, 2013 oder 2014, konnte ich meinen Vater, den ich bis dahin offiziell verziehen hatte, inoffiziell die meiste Zeit gehasst habe, und von da an war die Liebe da. Und das war das wahrhaftige Verzeihen. Das gleiche mit meiner Mutter, die als kleines Kind da stand und das alles nicht, die nicht in der Lage war, das alles zu handeln.
Und da fühlte die ich auch klein blieb.
Die
auch
bis zu ihrem Tod klein blieb. Mhm. Also, wo ich mehr die Mutter war als sie. Und erst da war die Erlösung. Aber dafür musste ich durch so viel Schmerz und so viel gehen. Und dann bin ich nach Hause gekommen Und dann war irgendwas und Ivo hat irgendeine blöde Bemerkung gemacht. Nee, ich möchte aber jetzt lieber mehr alles selber entscheiden. Und dann habe ich gesagt, weißt du was?
Ja, da haben wir sie wieder.
Den Finger.
Und habe in einer Nacht und Nebel habe gesagt, nee, das, jetzt mache ich es nicht mehr mit. Und bin von wirklich, er hat es nachmittags gesagt und morgens früh als er kam die Treppe runter und ich habe das zum ersten Mal im Leben das Frühstück für mich alleine gemacht und habe meinen Hund genommen und hatte in der Nacht organisiert, dass ich eine leerstehende Wohnung, wo das Kind in Amerika war, von einer Freundin in Blankenese. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Und dann stand da dieser Mann, der vorher gesagt hat, ich möchte ja eigentlich auch mal mein Leben alleine entscheiden, bla bla bla.
Raum haben.
Und ich habe nur gebrüllt, habe alles, was ich, weiß ich nicht, wie lange waren wir da schon zusammen, 20 Jahre oder noch länger, habe alles rausgebrüllt, was ich vorher festgehalten hatte, aber wirklich gebrüllt. Meine Schwiegermutter, die mit uns lebte, war zu dem Zeitpunkt gerade für eine kleine Operation im Krankenhaus. Ich wäre wahrscheinlich auch, hätte es alles nicht getan, wenn sie da gewesen wäre, weil mein Verantwortungsbewusstsein so groß war und sie so toll war und 102 war, als sie bei uns starb und mit uns da gelebt hat und alles gemacht hat, also richtig toll. Aber ab da konnte ich es, also das Universum hatte es mir auch alles zugespielt und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen und dann änderte sich bei Ivo alles und er wollte nicht mehr alles alleine, sondern und dann habe ich gesagt, keine E-Mail, keine SMS, keine Nachricht, es sei denn, das Haus brennt ab oder die Kinder oder die Oma oder irgendwas wirklich Wichtiges, ansonsten will ich nichts von dir hören.
Lass mich zufrieden.
Und habe das durchgezogen und ich konnte sogar meinen Job, habe gedacht, es ist mir alles egal. Es war irgendwie April 2014, die Sonne schien, ich habe mit meinem Hund die Elbe rauf und runter und habe nur gesagt, I'm free.
Da ist er wieder, der Hippie.
Ja. Und wenn mich die Leute gefragt haben, ja und trennst du dich? Dann habe ich gesagt, ey, wir sind 35 Jahre oder ich weiß nicht, wie viel es war da.
Zusammen.
25 oder keine Ahnung.
A lot.
Zusammen, da werde ich mich nicht innerhalb von einer Woche trennen. Ich bin jetzt frei und ich weiß nicht, ob wir wieder zusammenkommen oder nicht.
Gefühlt, du holst jetzt erstmal die wilden Jahre nach.
Ja, gefühlt bin ich eher weg als wieder zusammen. Das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, weil ich plötzlich merkte, ich kann mit mir alleine glücklich sein, ohne das Konstrukt Familie zu haben. Und es war mega geil. Ich bin irgendwie, es war ja nicht lange. Es war nicht lange. Ich habe natürlich auch die E-Mails gecheckt und das Business as usual auch noch aus Blankenese hingekriegt, aber und Ivo war dann der war dann auch auf Reisen jobmäßig und hat seine schlimmste Zeit gehabt. Und wir sind nur deswegen wieder zusammengekommen, weil er dann gesagt hat, er sich dann bei Robert Beetz zu dem Transformationsseminar angemeldet hat und ich wusste,
Er
meint es nicht nur ernst, sondern er geht auch diesen Weg. Also wenn er es nicht gemacht hätte, wäre ich denke, eher nicht wieder zurückgekommen. Mhm. Und allein, dass ich mein Haus, also ich habe ja wirklich, wir haben ja wirklich ein sehr, sehr schönes Haus und Leben. Und alleine, dass ich das, ich hätte nie gedacht, dass ich das hinter mir lassen kann. Mhm. Dass ich in dieser kleinen Wohnung, Dachgeschosswohnung in Blankenese, ich war so happy mit mir alleine und ich konnte plötzlich, habe ich einfach gemerkt, ich kann mir selber genug sein. Und ich bin natürlich immer mit meinen ganzen spirituellen Lehrern, die haben mich immer irgendwie begleitet weiterhin und das war toll. Und dann nach 4 Monaten gab es eine Ausstellung in Nizza und eine Polaroid-Ausstellung, zu der Ivo eingeladen wurde und irgendwie habe ich so gedacht, auf den meisten Polaroids bin ich sowieso ich. Und es war so eine schöne Einladung und dann habe ich gesagt, okay, da können wir zusammen hinfahren. Aber das heißt nicht, dass ich wieder zurück bin, sondern wir als wir.
Ja.
Und wir haben auch in einem Bett geschlafen und ich habe gesagt, er hat natürlich auch nichts versucht. Es war, und er war natürlich zauberhaft, weil er wollte mich ja zurück, nachdem er mich vorher nicht mehr wollte. Das ist definitiv so. Wenn man es wirklich, also es war dann wirklich so. Und diese Reise wurde dann länger als erwartet. Und wir sind dann mit dem Auto, weil wir die Bilder hinbringen mussten, auch gefahren. Und wir hatten eine wirklich echt sehr, sehr schöne Zeit mit den Freunden und Ausstellung, bla, bla, bla. Und als wir zurückfuhren, sagte er, fährst du wieder nach Blankenese? Oder? Da habe ich gesagt, ich fahre jetzt wieder nach Blankenese, weil ich nochmal in mich fühlen muss, wo mein Zuhause ist. Mhm. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass wir doch wieder versuchen. Mhm. Sein.
Dass es einen Raum gibt.
Für
euch.
Aber ich wollte das auch nochmal wirklich gefühlt haben. Und dann habe ich gesagt, und da bleibe ich so lange, bis ich das weiß. Und das war nur eine Nacht, weil plötzlich war das mir Blankenese fremd und mein eigenes Zuhause wieder zu Hause. Und dann bin ich zu Hause wieder eingezogen. Wir hatten damals schon getrennte Schlafzimmer, die durch den Streit entstanden waren. Da ist Ivo ins Kinderzimmer gezogen von Cecil und ich bin in meinem Paradies geblieben. Ja. Und das habe ich gesagt, das behalten wir bei. Mhm. Ist auch bis heute so und ich bin auch sehr glücklich darüber. Mhm. Ivo kommt jetzt immer morgens mit seiner Decke und zum Meditieren. Ja, wir meditieren immer sitzend im Bett und haben dann so unsere Zeit zusammen auch. Also ich meine, wir arbeiten ja sowieso nach wie vor zusammen und sind sowieso den ganzen Tag zusammen, weil er, nicht mehr so viel verreist ist. Aber dann habe ich gesagt, okay, aber das heißt nicht, das ist für immer, sondern es ist für jetzt so, wie es ist. Mhm. Und
Morgen kann anders sein.
Und
das hat ja auch mit dem zu tun, ob beide sich auch entwickeln wollen.
Ja, und da er eben auch diesen Prozess dann gemacht hat, und deswegen sage ich, ohne wäre das wahrscheinlich nichts geworden, wenn er das nicht gemacht hätte. Und eben auch diesen durchaus diesen spirituellen und diesen emotionalen Weg gegangen ist. Ich meine, der hatte früher auch Therapie und all sowas, aber eben so Psychotherapie.
Oh.
Also das ist ja super, aber das reicht eben unter Umständen auch nicht aus, wie wir wissen. Das war 2014, weil ich war ja nur 4 Monate weg. Und jetzt haben wir 21. Und es sieht nicht so aus, als würde ich nochmal das Haus verlassen.
Ja.
But you never know.
Ja. Sehr schön. Ja, ich bin echt tief beeindruckt. Ich will mich nicht wiederholen.
Danke.
Wie geht's dir? Bin auch total berührt. Also war ich schon in einem der ersten Sitze.
Danke, Katinka.
Ich finde, dass du ganz viel... ich habe mich gefragt, was hast du von deiner Mutter? Was hat deine Mutter dir mitgegeben? Weil ich habe so ganz viel... Das Wort Mutterliebe war irgendwie, das kam aber eher von deiner Oma aus Jugoslawien.
Ja. Und auch von der anderen Oma. Also ich habe manchmal fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, meine Mutter ist gestorben, da war Cecil ein halbes Jahr, da habe ich ein paar Wochen mit ihr sozusagen am Krankenbett gelebt. Und ich war fast erleichtert, als sie gestorben ist, weil... Sie ist nicht glücklich geworden und ich bin sicher, dass sie im nächsten Leben, ich glaube ja fest an Vorleben und Weiterleben, ihre Aufgabe, sie ist in ihrem Leben nicht wirklich glücklich geworden und sie ist auch unglücklich und gehadert gestorben, weil ihr katholisch sein und beten war in ihrer Todeszeit dann überhaupt kein Thema mehr. Sie war böse auf den lieben Gott und das heißt ja auch nicht wirklich verbunden. Mhm. Und deswegen war es zwar traurig, weil ich ihr so gegönnt, dass sie mich als in diesem gesunden Leben mit Kindern und Familie und so, hätte ich ihr gegönnt, dass sie das noch hätte miterleben können als nur dieses erste halbe Jahr von Cecils Geburt, von meinem ersten Kind. Und mein Vater ist dann irgendwie 10 Jahre später auch gestorben. Mit dem habe ich dann so wenig Kontakt gehabt, dass Cecil einmal gesagt hat, Mami, wer ist der Herr? Das war mein Vater, sein Großvater. Mhm. Weil er den Kontakt gar nicht gesucht hat. Er hat eine neue Frau und so. Mhm. Aber ich war im Frieden mit ihm. Und das ist ja das Entscheidende. Aber ich kann nicht sagen, manchmal wundere ich mich, was, was ich alles so hingekriegt habe unter diesen doch sehr schwierigen Kindheitsverhältnissen. Und da denke ich, es war diese heile Welt der der anderen nächsten Generation, meiner Großmutter, meinen Großeltern, bei denen wir nachmittags immer waren. Also meine Mutter hat da den Haushalt gemacht und wir sind dann abends zu Fuß zu unserem Haus gegangen und mittags aus der Schule zu der Oma gegangen. Und in den Sommerferien waren wir immer in Slowenien. Das waren extrem starke Familien, auch große Familien. Und ich denke, dass da sehr viel war,
was durch sie durchgeflossen ist.
Ja, was durch mich durchgeflossen ist, definitiv. Ja.
Also da war es warm und hell.
Da war es absolut warm. Wirklich absolut warm und schön. Also es war, aus diesem Aspekt gesehen, würde ich auch immer sagen, ich hatte eine schöne Kindheit. Mhm. Aber da gab es halt eben immer diese dunkle Seite, die mit Angst besetzt war. Mhm. Und das habe ich eben doch dann angefangen, mehr und mehr die Zwiebel zu schälen. Mhm. Und das ist ja auch ein Prozess, der bleibt ja auch. Da ist man ja immer dran. Ja. Gestern habe ich mich so ein bisschen genervt, war ich total genervt, weil wir waren ja gerade in Istanbul und was wahnsinnig schön und toll war und tolle Menschen und so. Aber die Händler, die versuchen nur, so Taxifahrer oder Händler, die sehen ja offensichtlich und hören ja auch, dass sie, wer wir sind, versuchen einen so ein bisschen zu bescheißen. Und dann habe ich gedacht, warum ärgert es mich so, dass ich beschissen werde?
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, das muss doch irgendwas, was hat es mit mir jetzt zu tun, dass mich das so ärgert, dass der mich so über den Tisch gezogen hat. Hm. Und dann habe ich gedacht, das ist, weil ich es zugelassen habe, weil ich es nicht gemerkt habe oder whatever. So, und deswegen, man hat immer wieder neue Gedanken, was man an sich so entdeckt.
Ah, dieses Bild der Zwiebel finde ich auch schön. Ja. Das nehmen wir auch mit. Gilt, glaube ich, auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, das ist ein Long Life Learning. Und dann gibt es immer mal wieder Ruhephasen, wo man, finde ich, auch einfach ein bisschen sein muss, leben muss mit dem, was ist, was hochgekommen ist, was sich transformieren will. Und dann merken wir selber immer so ein bisschen so eine Unruhe oder es passiert von außen was und dann ist so Zeit für die nächste Zwiebelschicht und so weiter. Würdest du das so ähnlich?
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Gibt es noch irgendwas, was du mitgeben willst? Vielleicht was das Thema Vertrauen angeht.
Ja, also Vertrauen ist das A und O. Das ist,
aber wenn es nicht da ist, ist es eben...
Ja, wenn es nicht da ist, ist es richtig scheiße, aber...
Es ist vielleicht verschüttet, ne? Es ist ja eigentlich da. Also im Kern ist es ja irgendwo, muss es sein.
Ja, so habe ich überhaupt noch nie gedacht. Ich weiß nur mittlerweile wirklich aus Erfahrung, ich habe so einen langen Weg, es hat so viele Jahre gedauert, dass ich wirklich ins Vertrauen gekommen bin. Mhm. Und jetzt seit, und das ist noch gar nicht so lange, das ist wirklich erst seit vielleicht ein Jahr oder, ja, vielleicht ein Jahr, bin ich so doll, 100, bin ich wirklich bei 100% angelangt. Und vorher war ich so bei 80-90% in diesem Vertrauen, dass das Leben es gut mit mir meint, zu sein. Und ich weiß definitiv, es ist die Kraft der Gedanken. Wenn ich meine Gedanken wirklich, wenn ich manifestiere, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist, dass für uns gesorgt ist, auch wenn keine Jobs da sind, und dass Jobs kommen oder was anderes kommt und dass es den Kindern gut geht und so weiter und so fort. All diese Geschichten. Ich weiß, und das ist ja auch meine tägliche Meditation, ich habe es jetzt wirklich am eigenen Leib zu 100% erfahren, es steht und fällt damit, dass die Kraft meiner Gedanken, dass die so positiv sind und ich die auch so positiv fühle, auch wenn das gerade nicht der Fall ist, sondern es dann wirklich sehe und manifestiere. Und jetzt weiß ich, weil jetzt floppt es alles irgendwie so von alleine. Überall floppt es bei mir auf. Und ich mache manchmal ein Akasha-Reading und beim letzten Mal, ich habe ja auch so eine berufliche Umschwenkung. Und bei meinem letzten Akasha-Reading habe ich gesagt, und meinst du denn, ich sollte noch mal eine Ausbildung machen? Ich will ja jetzt diese Seminare machen und so. Und dann haben die Hüter gesagt, du musst nur sein. Mhm. Und jetzt, und da konnte ich das dann auch wirklich so annehmen, weil es plötzlich, es wurde natürlich auch erklärt, weil ich eine alte Seele bin, bla 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 bla. Und seitdem ich das wirklich bin, merke ich, welche Wirkung das hat. Selbst in Istanbul, so haben meine Freunde gesagt, dieser Esra hat dann zu Rifat gesagt, wir gehen durch die Straße und Dagmar strahlt so viel aus, dass die Leute ununterbrochen und lachen und reden und so. Und ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass der liebe Gott mir so viel mitgegeben hat. Ich sage jetzt mal der liebe Gott oder die alte Seele oder wer immer. Und dass ich so viel erfahren habe, dass ich jetzt wirklich nur noch sein muss und damit auch eine Wirkung habe. Also eine positive Wirkung auf andere habe. Und das ist letztendlich wirklich meine, mich darauf zu konzentrieren, das Schöne und das Gute und so weiter zu sehen und zu fühlen. Ja. Und wenn man an dem Punkt gekommen ist, dann floppt es wirklich alles von alleine.
Sehr schön.
Wollen wir das, ich wollte gerade sagen,
einmal ins Feuer geben?
Ja, wir hatten vorhin was, ne? Was ins Feuer sollte.
Hatten wir was?
Ich weiß nicht.
Ich habe es vergessen.
Ja, aber es macht auch nichts.
Was sollte denn ins Feuer? Also ich weiß ja, dass ihr das mit dem Feuer macht. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, da fällt mir bestimmt nichts ein. Was
würde das sein?
Soll denn ins Feuer?
Na, wir befeuern das Sein, das blanke Sein.
Ach, wie süß.
Das ist doch das, was wir heute von dir lernen.
Ja, danke.
Das ist der Weg dahin. Oh.
Das ist sehr lieb.
Schwerer geht,
ja.
Aber der will.
Ja, und der übers Vertrauen geht und über die Dankbarkeit am Ende des Tages.
Vielen Dank, Dagmar von Renner. Das war, sehr, ich glaube, das hört man ja immer nicht. Ich hatte Tränen in den Augen schon in der ersten Minute, kam dann auch mehrfach zwischendurch.
Oh Mann, ihr seid so
natürlich
süß.
Auch meine Themen hier schön serviert bekommen, wie das immer so ist. Da fühle ich jetzt auch noch mal rein. Vielen Dank für die anderthalb Stunden.
Oh mein Gott.
Ja, aber es ist so viel. Das ist toll. Vielen, vielen Dank.
Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen dauert es ein bisschen länger.
Ein bewegtes Leben. Ja, ein Leben kann auch lang sein und nicht bewegt. Also es, ja,
das stimmt.
Schön. Ganz toll.
Vielen Dank. Danke, ihr Süßen. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ich bin selbst ein bisschen überrascht, was ich alles so von mir gegeben habe. Ich bin ja so völlig unvermittelt. Ich habe so gedacht, worüber reden wir denn eigentlich? Vielleicht über
das Wetter.
Die Seminare oder so das Jetzt und Heute. Aber ich habe ja doch sehr weit ausgeholt.
Mhm. Für alle, die es interessiert, ich glaube, dein Instagram-Name ist...
Yes, go for it.
Dagmar von Renner.
Braucht man nur meinen Namen einzugeben.
Genau, und dann da gibt es dann bestimmt auch mal Infos über die Seminare und so weiter.
Ja, über Linktree und auch über Dagmar von Renner Website alles. Ich bin leicht zu finden.
Sehr gut.
Und fängst vielen. Jetzt an zu leuchten, also hast schon angefangen. Also du gehst ja jetzt erst los.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Danke, ihr Süßen.